eigentlich bleibt einem das Lachen im Halse, weil diese gesamte, ich möchte die alle in Gulli werfen und drauf kacken. Also ich finde die alle doof. Jeder, der irgendwas in dieser High-Society-Modewelt macht, ist mir einfach zuwider, weil es zu nichts führt, außer zu, wir geben wahnsinnig viel Geld aus für absoluten Quatsch und sind total dröge Personen.
Heidi Ho, Welt da draußen. Wir sind es wieder, Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Und ihr hört so ein lustvolles Schmatzen auf der anderen Seite. Da ist einer im höchsten Universum der Gummitiere. Finde ich gut. Ja. Also hätte ich auch gerne jetzt, muss ich zugeben. Mhm. Aber ist mir nicht vergönnt.
Wir waren gestern essen und auf dem Weg zum Restaurant gab es einen Laden der Bärenkompanie und dann halten wir da immer an. Die haben nämlich ganz hervorragendes veganes Fruchtgummi.
Ja, das ist lecker.
Ja, gestern war auch mal ganz schön, nicht zu kochen. Dann kommt man nach Hause und dann sagt man so, huch, hier ist ja gar nichts aufzuräumen in der Küche. Können wir uns ja direkt wieder hinsetzen, meinem Arsch.
Das ist auch gut. Ganz schön. Also das ist ein Zustand, den kann man ab und zu mal sich gönnen. Das ist eine feine Sache. Aber ich finde auch sehr schön, wenn man bei dir so durch das Gelände, also das Grundstück, Haus, irgendwas, da findet man immer irgendwo eine kleine Dose, wo irgendwelche Gummis drin sind. Das ist sehr, sehr, sehr schön.
Verhungern ist schwierig bei mir.
Ja, das glaube ich. Und zur Not gibt es immer eine Notfallpommes.
Ja, genau. Pommes und Eis und so, das ist immer alles da.
Ja.
Jawohl.
Ich bin heute ein kleines bisschen Kopf geschossen. Ich bin jetzt irgendwie 3 Tage auf Dienstreise gewesen und bin im Grunde genommen viel zu spät heute losgefahren, zurück nach Leipzig, aus dem Norden Deutschlands. Mhm. Und bin wirklich relativ terminpünktlich vorgefahren und dann noch 1-2 Sachen gemacht und dann nach Hause gefahren und wirklich, also eine Viertelstunde bevor wir hier auf Aufnehmen gedrückt haben, war ich da und habe den Rechner hochgefahren und das ist 10 Minuten her. Das heißt, wir haben nicht groß Vorgeplänkel gemacht. Wir sind einfach jetzt so in diesen Vibe starten wir jetzt rein.
Wir gehen jetzt rein. Ich sitze auf heißen Kohlen. Meine Frau hat Kinotickets gebucht. Da wurde auch nicht gefragt. Ja. Die wurden einfach gebucht.
Ja, so ist ja prinzipiell erstmal richtig. Ah. Einfach Tatsachen schaffen, bevor wir da irgendwie, ach, weiß ich nicht, genau. Heute vielleicht und muss meinen Hamster zum Pilates bringen. Das kann alles. Mhm. Kann alles, ist alles lästig. Braucht man nicht. Da muss man Tatsachen schaffen.
Deswegen gucke ich dann nachher noch Mortal Kombat 2.
Geil.
Damit bin ich dann wahrscheinlich aus unserer Runde der Erste, auch wenn das nicht auf meiner Tanzkarte stand. Aber.
Naja, du. Ne, Ruckzuck ist die Fresse dick. Ja. Eben. So glaube ich das
so
auch.
So gut kennst du sie auch schon.
Na, selbstverständlich. Das läuft. Ja. Nee, und da sind wir mal gespannt, wirst du ja drüber reden, dann, was das für ein Spektakulum ist. Ich würde mir dem vielleicht auch angucken, mal gucken, ob ich im Urlaub Zeit habe, aber ich müsste ja dann nicht auf Deutsch, sondern auf Italienisch gucken, weil ich in Italien Urlaub mache. Mhm. Aber mal sehen.
Ja, ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Also, dass man den dann auch noch auf Italienisch guckt. Also, das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Ich bin mal vor, als ich noch ein junger Knirps war, bin ich mal der Björk hinterhergefahren und war dann bei einem Konzert in Paris. Und mein Kumpel Martin sagte dann spontan, oh, weißt du was, da komm ich mit. Hatte natürlich kein Ticket. Er sagt dann, nee, ich vertreibe mir die Zeit, ist gar kein Problem. Und statt essen zu gehen, ist er ins Kino gegangen. Und dann hat er, da gab es irgend so ein Möchtegern-Actionfilm mit John Travolta und diesem Typen, der bei den Tudors mitgespielt hat. Ich glaube, Love Paris oder irgendwie sowas.
Ja, also From Paris with Love, glaube ich, so hieß
er. Ja, genau, das Ding hat er geguckt in Paris auf Französisch oder weiß gar nicht, wie das da lief. Er sagt hinterher auch so, ich habe nichts verstanden. Aber ich saß halt in einem warmen Sessel, hatte Popcorn. Das reicht ja manchmal.
Jo, du, viel mehr muss man nicht haben. Ich meine, es reicht Knut auch, der hier auf meinem Schoß sitzt. Und ich möchte die Gelegenheit auf jeden Fall auch nutzen, alles Gute zu seiner Volljährigkeit zu wünschen. Gestern 18 geworden.
Hervorragend.
Knut ist am Start.
Meine Güte, ja. Sieht immer noch aus, so wie am ersten Tag.
Ja, bloß, dass er in seine Ohren mittlerweile reingewachsen ist.
Ja.
Wir haben ihn früher Fledermaus-Knut genannt.
Naja, du, aber, also, gib dir selber nochmal so 20, 30 Jahre, dann wirst du dir auch irgendwo hinwachsen.
Ja, dann wachsen die Ohren weiter und wäre ich dann zu Fledermausberg, das stimmt.
Der Fledermausberg oder Haarberg oder was auch immer, da alles noch auf dich wartet.
Ja, süßte. Das kann man alles machen. Ansonsten steht hier der Sommer langsam bevor, oder? Wetter ist geil. Man kann langsam endlich mal wieder draußen sitzen.
Bei uns hat es den ganzen Tag geschifft,
ja,
sagt er.
Ja, aber warm ist es ja trotzdem so langsam mal.
Ja, ja, ich bin da happy mit. Die Igel sind alle wach und ausgewildert. das ist ja auch immer wichtig. Und
entlassen in freie Wildbahn. Das
Pollock hat auch immer mehr Spaß mit uns. Also insofern, wir sind da guter Dinge. Und ich bin ja auch bald in Leipzig und da hoffe ich natürlich auch auf gutes Wetter, weil ich ja dieses Jahr das WGT mitmache.
Ja, das wurde schon gedroppt in einer der letzten Folgen. Jetzt droppst du es selber nochmal, das ist gut. Das ja. wird bestätigt, keine Fake News, das ist alles da.
Nee.
Und ich werde auch, also ich bin an dem Wochenende auch wieder zu Hause. Das heißt, wir werden sicherlich irgendwo uns sehen und gemeinsam etwas kulinarisch Anspruchsvolles vor Genuss ferkeln, bestimmt.
Ja, da geben wir uns mal Mühe, genau. Ich muss mal gucken, wie ich das bei den ganzen Nutten und Koks unterbringe, aber das wird schon irgendwie gehen.
Irgendwas ist ja immer.
Irgendwas ist immer, genau. Und in dem Zuge bringen wir das Spiel hier ans Laufen. Tick-Tack, die Zeit läuft, Freunde.
Das Spiel ans Laufen, du hast bei Steven gelernt, das merkt man jetzt ganz deutlich. Ich habe nämlich in Ermangelung einer irgendwie besseren Alternative gestern...
Von denen es ungefähr 70 Milliarden gegeben hätte, aber bitte.
Das stimmt, aber viele davon will man ja auch zusammen mit seiner Sofabegleitung gucken. Und ich habe mir extra einen Film genommen, den ich immer, wenn ich ihn aufs Tableau brachte, erntete. Nö, den nicht. Und als ich das irgendwie nach dem 600. Mal dann immer noch nicht gesehen habe, dachte ich mir, oh, irgendwann mal, wenn du mal dazu kommst. Und siehe da, gestern auf Dienstreise einsam im Hotelzimmer. Da kann man das mal gucken. Habe ich Jared's Game geguckt, wie er im Original heißt, auf Deutsch ganz kreativ das Spiel. Mhm. Stephen King Roman, Verfilmung von Mike Flanagan, unser guter Freund für schönen Horror, verfilmt. Kammerspielartig, kann man sagen. Ich habe nachgeguckt, Chronist Berg schlägt zu, in Folge Nummer 4, Schwarzer Diamant zum Runterkommen. Haben wir da schon mal drüber gesprochen, das wirst dann wahrscheinlich du gewesen sein damals.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Aus. Ich auch nicht, ich habe es nur nachgelesen, aber ich vermute, du bist der Einzige von uns, der den gesehen hat. Ich glaube nicht, dass Sandro den geguckt hat und Steven auch nicht, also... Worum geht das da? Ein Paar, Jesse und Gerald, sind schon anscheinend recht lange verheiratet, haben auch ein bisschen auch einen Altersunterschied und sie fahren in ihr Ferienhaus irgendwo am See im Wald, sind dort ganz alleine, wollen es ein bisschen romantisch nochmal ein bisschen schwungvoller angehen und um das Ganze mit ein bisschen Würze zu garnieren, bringt er halt Handschellen mit, fesselt sie ans Bett. Und das geht aber nicht so gut aus, weil irgendwie streiten sie sich dann und mitten im Streit werden sie noch angekettet. Das kriegt er einen Herzinfarkt und sie ist gefangen. Und zuerst dachte ich so, das ist ja so ein Film, wo du die Prämisse kaufen musst, dass sie dort nicht wirklich nicht loskommt. Mhm. Und ich finde, das ist gut erklärt, dass sie sich da wirklich nicht befreien kann. Weil sie ist auch relativ zierlich und ist wirklich so bewegungsunfähig mit den Handschellen an die wirklich sehr stabil aussehenden Bettpfosten gefesselt, dass ich das glaube, dass sie sich nicht befreien kann. Auch nicht mit Adrenalin und mit Panik und allem drum und dran. Also die hat keine Chance. Das fand ich schon mal gut gemacht. Und ich finde, auch dieses Szenario wird wirklich kreativ und gut ausgereizt. Weil die Gedanken, die sie sich dann so macht in ihrer Panik und wo sie Auswege sucht und wo sie die Beziehung auch Revue passieren lässt und so weiter und so fort, das wird alles dadurch visualisiert, dass sie Gespräche mit ihrem Mann führt, der quasi dann zwar noch am Boden tot liegt, aber ein zweites Exemplar vor ihr am Bett steht und sie voll quatscht. Und später dann komplettiert wird durch sie selbst, eine Version von sie selbst, die sie auch noch mit versucht irgendwie zu überzeugen von ihrem ja, Überlebenssinn und sowas. Und dann sehen wir halt dabei zu, wie das Ganze so vonstatten geht, wie sie versucht, dort zu überleben, sich zu befreien, was auch immer. Der Teil ist cool. Und wenn man den Teil nur gehabt hätte und das dann vielleicht auf so 85 Minuten oder 80 Minuten, verzeihe ich dem Film auch, wäre das, glaube ich, ein deutlich cooleres Ding gewesen, als es dann war, weil ich finde, der wird dann schon im, vor allen Dingen im letzten Viertel so angereichert mit unnützen Sachen, die man wahrscheinlich benutzt hat, um die Lauflänge irgendwie zu rechtfertigen, das mochte ich gar nicht. Also da kommen Kindheitstraumata von ihr mit rein, das fand ich unnötig. Da kommt dann, also das soll vielleicht eine Art Twist sein, am Ende noch so eine Story, die fand ich total dumm, also völlig furchtbar. Das hat mich sehr enttäuscht. Also insgesamt hat es mich wirklich sehr enttäuscht, weil da war Potenzial da. Ich mag ja auch, das sind ja auch so typische Flanagan-Schauspieler, die bei ihm immer so auftauchen, auch in den Serien und sowas. Die mag ich alle gerne. Also Carla Gugino und Bruce Greenwood, Kate Siegel auch. Also die kommen da alle drin vor und die sind auch alle gut. Aber das ist irgendwie nicht halbes, nicht ganzes. Fand ich sehr enttäuschend, auch so vom Ende her. Nee. Kann ich, also würde ich nicht empfehlen zu gucken. Ich fand es nicht gut.
Also ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich damals gesagt habe. Ich weiß noch, dass ich das im Doppelpack geguckt habe mit Hush.
Mhm, ja, auch Flanagan, ne?
Genau, und ich vermute, dass ich gesagt habe, dass ich den gut fand, weil ich fand den gut. Denn das Buch ist eigentlich nicht verfilmbar und dafür ist das ein ziemlich guter Film geworden. Solltest du jemals Langeweile haben im Urlaub, versuch mal dieses Buch zu lesen und dann wirst du das wahrscheinlich sagen, Alter, dass wir überhaupt hier irgendwas rausgekriegt haben. Dieser Switch zwischen den Halluzinationen und wie Jessie, wie wir dabei zusehen, wie es ihr rapide immer schlechter geht und ihr wie sie da so mental in dieses Loch fällt. Ich fand das schon ganz gut. Also dafür, dass
das
auch,
das ist auch zweifelsohne, ne? Gut. Also ja, und nur dafür raus, ist es ein guter Film.
Worüber wir nicht reden können nach hinten raus. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass ich das mochte, weil das macht schon irgendwie alles Sinn, aber es ist einfach auch zu lange her. Gut, jetzt habt ihr einmal macht Plus, einmal Minus. Nix. Insofern entweder könnt ihr nachhören in Folge 4 nach der neuen Zeitrechnung oder ihr sagt halt, nee, Berg hat immer recht und Mo ist ein Nappel. Dann braucht ihr den natürlich nicht gucken, ist klar.
Das stimmt. Ja. Nee, ist ja auch wirklich jetzt nichts Großes, wo man jetzt irgendwas verpasst hätte oder so. Der hat ja damals keine Wellen geschlagen oder so.
Also er macht schon viel richtig dafür, dass das, also der könnte jetzt genauso rauskommen. Ne, weißt du, mit dem kleinen Setting und so. Aber gut.
Auf jeden Fall Triggerwarnung für so richtige Männer, so richtig toxische Männer, die so Grillfetischisten sind. Da wird am Anfang einfach mal so ein schönes Kobe-Rindfleisch-Steak einfach an irgendeinen so Streuner verfüttert. Ich habe auch davor gesessen, ich so, was machst du jetzt mit dem Fleisch? Bist du doof?
Ja, nee. Hat sie irgendwie anders drüber nachgedacht.
Ja, viele würden sie umbringen.
Ja, und vielleicht sogar richtig. Was uns natürlich, ihr habt das gehört, Klammer auf, Klammer zu, They Will Kill You ist der Film, über den ich jetzt kurz mal reden will. Der ist ganz brandaktuell mit der tollen Zazie Beetz in der Hauptrolle und ich wusste wirklich nicht, was mich da erwarten wird. Die Geschichte, kurz zusammengefasst, wir lernen sie und ihre Schwester Maria kennen. Und die versuchen, ihrem gewalttätigen Vater zu entkommen, gleich am Anfang. Und dann sehen wir, dass Asia, so heißt ihre Rolle da, Asia Reeves, schießt auf ihren Vater und flüchtet. Während Maria zurückbleibt, schockiert, Polizei kommt, es regnet, großes Drama. Aus der kurzen Szene wissen wir auch, dass der Vater oft gewalttätig ist und dass sie keine andere Wahl hatte. Asia wird also dann später doch verhaftet und landet im Gefängnis, wo sie unter anderem auch trainiert, aber wo sie halt einfach auch sehr viel Zeit mit sich verbringt. Dann sehen wir, dass sie sich 10 Jahre später als Haushaltshilfe in einem Wohnhaus in Manhattan bewirbt. Und zwar unter einem falschen Namen. Wir wissen noch nicht so genau, warum. Was wir dann aber relativ zügig sehen, ist, dieses Haus ist nicht normal. Patricia Arquette ist die Dame des Hauses, die nimmt sie gleich entgegen und wenn man Patricia Arquette in diesen Klamotten, in diesem alten Wohnhaus namens Virgil da rumlaufen sieht, dann merkt man sofort, hier ist irgendwas nicht so richtig. Es ist ein ganz altes Haus von 1923. Es hat diese tollen, opulenten Wände, sehr viel Gold, sehr viel einfarbige Sachen. Und sie fängt da halt eben an als Haushaltshilfe. In Wirklichkeit sucht sie aber natürlich nach ihrer Schwester, die da mal gearbeitet hat und verschwunden ist. Und das ist nämlich so ein Ding, in diesem Haus verschwinden ständig Leute und Asia macht sich eben auf, um zu klären, was mit ihrer Schwester da passiert. Es dauert ungefähr so 8 bis 9 Minuten und dann brechen mehrere maskierte Personen in ihr Zimmer ein und versuchen, sie umzubringen. Und ab da ist sofort Blut, Schmanz, Plotter. Also die Frau weiß sich zu wehren. Sie killt die Leute. Das geht relativ schnell. Es geht wirklich blutig zur Sache und sowas. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert hier alles? Und ich kann euch sagen, es passiert eine ganze Menge. Es gibt dann auch noch so diesen einen Twist. Ich weiß, ich habe den, wie so oft habe ich mal wieder keinen Trailer gesehen, deswegen weiß ich nicht, was jetzt ein Spoiler wäre. Deswegen sage ich es einfach nicht. Was ich euch sagen kann, ist, es nimmt nach hinten, nimmt das Züge an, die könnt ihr nicht erwarten. Es sei denn, ihr habt auf eurer Tanzkarte sprechender Schweinekopf. Wenn dem nicht so ist, dann wisst ihr nicht, was euch hier alles erwartet. Der versucht nicht perfekt zu sein, der versucht auch gar nicht besonders raffiniert zu wirken. Und ich finde, das ist so Teil seines Charmes. Die Atmosphäre funktioniert über weite Strecken wirklich gut. Es gibt so ein paar Kill-Szenen, die bleiben einfach im Kopf, wenn dann Tom Felton da abgemurkst wird. Und man hat da, es gibt eine ganze Handvoll Leute, die man kennt. Also auch Heather Graham, lange nicht mehr gesehen in irgendwas, die ist da drinne. Und eben Tom Felton. Patricia Arquette, die immer wieder versucht, das zusammenzubringen. Und das sorgt dann schon so ein bisschen für Spannung, Unbehagen. Es erklärt sich nicht andauernd selber, aber es ist die ganze Zeit mit einer großen, ja, so eine Schippe Komik ist dabei. Es fehlt halt an einigen Stellen auch an Konsequenz. Die Figuren bleiben erwartungsgemäß sehr oberflächlich. Das war ja auch, glaube ich, gar nicht anders geplant. Das ist ein knackiger 90-Minüter mit Abspann. Ja, die geht rein ins Hotel. Da stimmt was nicht, Leute wollen sie killen, zip, zap, zip, zap, und dann geht das die ganze Zeit weiter und nach 90 Minuten ist der Salat fertig. So, es ist kein enttäuschender Film, es ist einer dieser Filme, die man weniger wegen der Perfektion mag oder sowas, weil die gibt's da so nicht, sondern Stimmung, Energie, einzelne starke Momente, und ich glaube, das kann ein richtig guter Kultfilm werden. Nichts für Leute, die jetzt sagen, ich brauche jetzt einen Splatter oder sowas, das hat er schon zu bieten, aber nichts, was du nicht schon zigmal gesehen hast oder sowas, sondern einfach, das ist ein schöner kleiner Film mit einer blutigen Sassy Beats, die da mit ihrer Mähne, wenn da das Blut runter oder ein bisschen Gehirnwasser da noch drin rumklebt, was alles zu tragen kommt. Ich hatte damit Spaß, das kann ich schon sagen. Wenn ihr den bei euch im Kino um die Ecke habt, dann geht mal da rein.
Ja, ich hatte auch ein paar Bilder von dem Film gesehen. Ich fand ihn auch so interessant. Also es ist keiner wahrscheinlich, für den ich so direkt ins Kino gehen würde. Aber den würde ich mir gerne angucken. Wo würdest du den jetzt einordnen vom Spaßfaktor und auch vom Ikonischen her im Vergleich jetzt so zu Ready or Not 2?
Ist dasselbe.
Ja, dann kann es ja nur Spaß machen, weil ich muss sagen, ich bin immer noch, auch am heutigen Tag, immer noch wahnsinnig begeistert von Ready or Not 2. Also ich bin so begeistert, dass der wahrscheinlich auf meiner Top 5 dieses Jahr landet, weil der mir einfach nur Spaß gemacht hat von vorne bis hinten.
Siehst du? Und das hier genau dasselbe. Also es ist nicht dasselbe im Sinne von dasselbe, aber das Absurde, was du bei Ready or Not magst, das hast du hier halt eben auch. Und das gibt dem Ganzen nachher so einen schönen dicken Unterstrich. Und wenn du eben, genauso geht's natürlich in die andere Richtung, wenn du so wie Sandro, der war ja kein Fan weder vom 1 noch 2, dann braucht er den hier nicht gucken. Das ist dasselbe, sind nur andere Schauspieler.
Und hier sind ja eben Schauspieler halt ja auch noch geil. Also hier Sassy Beats mag ich gerne, Tom Felton auch cool, mal wieder zu sehen, Heather Graham auch witzig, Patricia Arquette cool. Also da bleibt doch kein Wunsch offen.
Nein.
Und ich muss auch mal sagen, du warst doch bei der letzten Folge, warst du ja nicht dabei. Genau, da haben wir doch über Apex gesprochen. Hast du den gesehen?
Ja, habe ich.
Aber egal wie du den jetzt findest, wir haben drüber gesprochen und ich möchte es jetzt nochmal betonen. Mhm. Also die geilste Szene des Jahres ist in dem Film. Taron Egerton, der hat schon Bock und der ist schon wirklich schön krank. Und wie er tanzt und sie losschickt, ist schon einfach eine so geile Szene. Ich werde mittlerweile auf Instagram zugeschmissen mit diesen Szenen, wie Leute die nachmachen in verschiedensten Situationen, so mit so Mütter, die sagen ihren Kindern, ihr habt jetzt, bis der Song zu Ende ist, Zeit, euer Zimmer aufzuräumen, und die Mom danzt da so mit Lockenwicklern und Bademantel. Also ich liebe all diese Videos, konnte ich mich nicht dran satt sehen, und das ist schon hart geil. Also die Szene ist mega gut und ich glaube, da wird man sich noch lange dran erinnern.
Also wir haben den gesehen, der ist ja frisch rausgekommen. Es war zu erwarten, dass wir den dann auch gleich gucken, und das haben wir auch gemacht. Ich fand den gut. Ich finde, der hat natürlich Schwächen.
Ja, ohne Zweifel.
Dieses mit der Da habe ich gleich Paula gesagt, du siehst, wir sehen hier diese erste Viertelstunde am Anfang nur, weil es hinten raus nochmal eine Rolle spielt. Das heißt, wenn sie jetzt sagt hinterher, mein Mann ist vom Berg gefallen, dann will ich nie wieder auf den Berg, dann wird sie natürlich am Ende dieses Films auf einen Berg müssen, wie auch immer das dann dargestellt wird. Und ich finde den Teil.
Ich war
auch,
leider nicht da, aber naja, gut.
So, und ja. Ich finde,
Entschuldigung, ich konnte den nicht liegen lassen. Nee,
das ist auch total fein. Und ja. Ich finde, der hat natürlich Schwächen. Also diese Unlogik, dass der sie immer findet, obwohl sie wirklich. Ja, also sie nimmt Bus und Bahn und ist weg und er, hallo. So, das ist Quatsch. Und vor allem am Ende, das hat mich schon ein bisschen gewurmt, ist, wenn sie, bevor sie die Entscheidung treffen, zusammen auf den Berg rauf zu kraxeln, können sie ihn einfach killen. Der liegt da, hat die Schmerzen des Jahrtausends. Sie kann einfach noch eine Stunde warten, dann blutet der da aus, dann sticht sie ihn ab, nimmt sich das Harness und macht das alles alleine. Es gibt keinen Grund, mit ihm zusammen auf diesen Berg zu gehen.
Ja.
So, der Grund erklärt sich dann, weil, Berg, Drama und so. Insofern, ich fand den okay für einen Freitagabend Kopf aus total in Ordnung. Total.
Ja, und der wird, das haben wir damals auch gesagt, einfach durch Edgerton und Theron wird der halt einfach cool, weil die beide einen Megajob machen in dem Film.
Ich mag den gerne. Und das ist auch so ein Ding, den kannst du einfach ganz easy peasy, du weißt in 2 Jahren nichts mehr davon, dann guckst du ihn nochmal.
Ja, warum auch nicht? Das kann man so machen. Ja, wollte ich nochmal eingeschoben haben, aber der Ursprung war ja They Will Kill You, den gucke ich mir an. Kannst du davon ausgehen, dass ich das mache? Und dann geht es weiter. Ich habe jetzt mal einen Film mitgebracht. Ich probiere das jetzt einfach mal an dir aus. Ich wollte dich ja nicht gleich verjagen, aber also ich habe den Film eigentlich als Frühstücksfilm gucken wollen. Ich dachte, so lockere Rom-Com, bisschen Comedy hier, bisschen dies, das. Ich glaube aber fast, der könnte dir gefallen. Weil das ist ein wirklich makaberer, schräger, kleiner Film. Zwar heißt er Running on Empty. Den kann man bei Prime schauen. Und es ist die Geschichte von Mortimer, gespielt von Keir Gilchrist. Ich kenne sein Gesicht, aber den Namen, der sagt mir gar nichts. Aber der ist 100% perfekt gecastet. Der spielt einen ganz jungen, ich glaube 26, 24-Jährigen irgendwie. Und er ist Bestatter. Das ist schon schräg. Und der Film ist halt auch so ein bisschen einfach, der gestaltet das ja jetzt auch nicht so übelst bierernst, sondern der rennt halt den ganzen Film im gleichen schwarzen Anzug rum. So. Mhm. Sowas mag ich ja so ganz gerne, wenn das so ein bisschen aus der Realität entrückt ist und du merkst, okay, das ist jetzt alles spleenig und das sind so Vehikel, um irgendwie eine originelle Geschichte zu erzählen. Das Originelle ist, wir befinden uns in einer Welt, in der es einfach mittels so eines Bluttests oder sowas möglich ist, dass dein Todestag dir mitgeteilt wird. Gehst du zu so einer Klinik, sagst, hallo, ich mache jetzt den Test und dann sagen die dir hier noch 10.500 Tage. Mhm. Im besten Fall. Im schlechtesten Fall nicht. Und mittlerweile dadurch, dass es das gibt, ist auch die Gesellschaft so aufgebaut. Ne? Du kriegst bestimmte Kredite nur, wenn dein Tagesscore relativ hoch ist und so. Also das ist mittlerweile so, dass du nicht drum rumkommst, den Test machen zu müssen. Er hat sich lange dagegen gewehrt, aber irgendwie will er mit seiner Freundin jetzt ein Haus kaufen und so und er braucht diesen Score jetzt und dann geht er halt da eben hin. Sie hat noch, wie gesagt, 10.000 irgendwas Tage, also wird irgendwann mal mit Mitte 80 abnippeln und bei ihm sind es 370 oder sowas noch. Er ist aber nicht krank oder sowas. Also es wird einfach gesagt, ja, das ist so und das ist ziemlich wahrscheinlich, dass das auch so wird. Die Wahrscheinlichkeit dieses Tests liegt irgendwo bei 97%. Und naja, sofort trennt sich die Freundin von ihm und er ist alleine und ja, hat jetzt noch so ein Jahr vor sich und was macht er denn jetzt? Und irgendwann kommt er auf die Idee, dass er eigentlich nicht gerne alleine ist und will eigentlich wieder daten und meldet sich bei so einer Partnervermittlung an, die quasi darauf spezialisiert ist, Partner mit ähnlichen Sterbedaten zusammenzubringen. Mhm. Das ist herrlich schräg. Das ist sehr witzig. Und der Typ spielt das echt geil, weil das ist so eine richtige Wurst eigentlich. Und er ist aber eigentlich ein guter Typ und so und hat was zu bieten und ist intelligent und alles. Aber es ist halt wirklich so Fremdscham, lauchig, irgendwie so ganz komischer Typ so. Aber irgendwie liebenswert. Und dann siehst du so, wie er so ein bisschen in diesem Dating-Game ist und da passieren wirklich dumme Sachen. Der ist irgendwann landet der in so einer ganz zwielichtigen Bar und wird von einer wunderschönen Frau angemacht. die ihm dann die so einen anderen Macho-Typen so abblitzen lässt, aber ihn macht sie so ein bisschen an und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht und will sich da auch gar nicht drauf einlassen, aber die baggert schon ganz schön krass an dem rum. Und als sie ihn dann fragt, ob er gerne mitkommen will und so, sagt er ja. Und dann, als sie in ihrem Apartment sind, stellt sich natürlich raus, dass er nicht gerafft hat, dass es eine Prostituierte ist. Mhm. Und als er dann sagt, nee, aber ich kann mir das auch gar nicht leisten und ich gehe jetzt, sagt sie, na komm, wenn du schon mal hier bist, dann kriegst du halt einen kostenlosen Blowjob. Das mache ich schon. So, da bin ich doch, du bist so ein netter Typ und so, können wir doch machen. Und als sie gerade dabei zugange ist, stirbt sie.
Nice.
Und dann kommt natürlich der Zuhälter, der dann sagt, hier, du schuldest mir jetzt Geld. Und jedes Mal, wenn der den aufsucht und in eine Fresse haut, ist es mehr Geld als vorher.
Ja, muss ja.
Also
Geld geht immer nur nach oben.
Geht immer nur nach oben. Also du merkst schon, das ist wirklich schräg. Und ich glaube, deswegen könnte es dir gefallen, weil es wirklich gut gecastet ist.
Es tut sich halt keinen Gefallen mit diesem Dreckscover. Und dass das bei mir in meiner Timeline halt auch gar nicht angespült wird, weil ich sowas nicht gucke, aber es klingt gar nicht schlecht. Ich nehme das mal tatsächlich mal zu Herzen für so einen lauen Sonntagnachmittag vielleicht oder so.
Ja. Ich guck das mal an. Der ist ja. Ich fand den liebenswert, cool gemacht. Kannst du auf Prime gucken.
Ja,
gib ihm.
Sowas habe ich jetzt auch, wo ich auch sagen würde, könnte dir gefallen. Also auf Deutsch heißt der Film Der Psycho-Coach / Mörderische Therapie.
Ist ein Wahnsinnstitel.
Also. Ja, pass auf, aber der Originaltitel ist noch viel geiler. Und zwar, der Originaltitel heißt Psychotherapy, / The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Also noch ein bisschen länger. Die Geschichte ist wie folgt. Wir sehen John McGorry. Der ist Autor. Der hat ein Buch geschrieben über Neandertaler. Und das ist leidlich erfolgreich gewesen. So. Und der trägt sich jetzt eben mit der Idee rum, ein neues Buch zu schreiben. Und seine Idee ist, dass er in seinem neuen Buch, das ist einfach so absurd, er will eine Geschichte erzählen zwischen quasi einem weiblichen Homo sapiens und den letzten Neandertaler, die sich 40.000 vor Christus begegnen. Ganz große Liebe. Das möchte er schreiben und in seiner Umwelt nimmt das keiner ernst. Also sein Agent sagt, oh, mach was anderes und er hat sich zudem mit seiner Freundin Susie irgendwie auseinandergelebt. Man kriegt sehr schnell den Eindruck, dass die beiden sich nichts mehr zu sagen haben und dabei sind, sich zu trennen. Dann wird er eines Tages angesprochen von einem Typen, der sich Colmick nennt und das ist Steve Buscemi. Und wenn Steve Buscemi drin ist, das ist schon mal Weirdness per Excellence, das macht ja allein schon sein Gesicht. Und Steve Buscemi sagt ihm, passen Sie mal auf, ich habe Ihr Buch gelesen, oh, dann sind Sie sofort Freunde. Und ich hab hier eine Idee für Ihr nächstes Buch, damit das auch ein Erfolg wird und Sie da viel Geld verdienen und zwar. Schreiben Sie doch über einen Serienkiller. Ne? Machen Sie das mal. Und dann geht er quasi so wieder weg, weil Keen sagt dann so, nee, das ist nicht so mein Thema, ich will ja über diese 40.000 vor Christus schreiben. Aber die treffen sich dann halt wieder und wieder und Keen ist halt unzufrieden damit in seinem Leben, weil das mit seiner Freundin auch nicht so richtig läuft. Und dann steckt ihm Steve Buscemi, ja pass mal auf, du sollst ja nicht über irgendeinen Serienkiller schreiben, sondern über mich. Ich bin nämlich ein Serienkiller, der in Rente gegangen ist. Und du kannst mich halt eben alles fragen und so. Und das ist dann so, das ist die Idee. Es wird dann so ein bisschen absurd, weil irgendwann nimmt Keen diesen Colmick mit nach Hause, weil sie sich über diese Idee austauschen wollen und plötzlich steht Susi im Raum und dann, weil er sich nicht anders zu helfen weiß, sagt er, das ist ein Therapeut, das ist ein Paartherapeut. Und ehe du dich versiehst, sitzen die beiden auch auf der Couch vor eben diesem Serienkiller, der natürlich kein Therapeut ist und der auch ganz klar gesagt hat, ich kann das nicht, aber der sagt erstaunlich schlaue Sachen. Das ist aber nur so für zwei, drei Szenen relevant, weil dann geht's also tatsächlich darum, dass Colmick ihm beibringen will, wie man ein guter Serienkiller wird und warum er zum Beispiel immer nicht erwischt wird, etc. Während Susi plötzlich eine neuerliche Anziehung zu Keen entwickelt, weil der halt so absurd ist, weil der nicht mehr berechenbar ist, weil er sich offensichtlich in eine schlechte Gesellschaft begeben hat. Und das artet dann so weit aus, dass wir irgendwann Susi in einem Bad stehen sehen, mit einer Knarre in der Hand Leute bedrohen, weil sie von diesem Kick so angefixt ist. Das ist eine schöne Mischung aus schwarzem Humor, auch ein bisschen Metakommentar für so in Richtung Psychologie und vielleicht auch so ein bisschen Drama, aber eigentlich ist das so maßgeblich schwarzer Humor. Er nimmt auch das Klischee des leidenden Schriftstellers gerne so ein bisschen über die Kappe und macht sich über seine Figur da so ein bisschen lächerlich, aber auch hat auch gleichzeitig halt eben die Tür auf, dass das hier alles ein Thriller werden könnte. Es wird nie ein richtiger Thriller. Es ist immer so ein absurdes Ding. Vieles wird angekratzt und wird auch nicht zu Ende gebracht, aber es ist halt trotzdem sehr homogen. Also der Film ist von Anfang bis Ende erzählt er diese absurde Geschichte, warum sich diese drei Leute da kennenlernen, in der Phase, in der sie gerade stecken. Plötzlich ist das Paar wieder zueinander hingezogen. Der Serienkiller hat wieder sieht wieder einen Wert, muss vielleicht sogar aus der Rente zurückkommen, etc. Ja, manche Dialoge die wirken schon so ein bisschen gespielt und bewusst künstlich und man, da verheddert sich manchmal an seine eigenen Ideen. Aber das ist ein Zweitlingswerk, soweit ich das weiß, von Tolga Karacelik. Und ich fand den wirklich charmant. Also der kostet schlappe 5 Mäuse jetzt auf Amazon. Ihr dürft hier keinen klassischen Horror oder Thriller oder der Killer und wir sehen ihn beim Töten zu erwarten, sondern einfach, das ist so ein bisschen absurd, nicht so gut wie die Coens mal waren, aber besser als die Coens jetzt sind auf jeden Fall. Das ist aber kein Kunststück. Jeder mit einer Tüte Pommes ist besser als die Coens jetzt. Deswegen.
Was sind denn die Coens jetzt? Wann haben die zuletzt einen Film zusammen gemacht?
Naja, das ist eben das Problem. Also die Einzelproduktionen taugen halt nichts.
Och komm, Honey Don't ist doch ein ganz netter Film gewesen.
Ach ja.
Er war nicht so brillant, wie man es kennt.
Wir kommen von einem großen Berg Karamell und dann ist da unten hier so eine Restpfütze. Das ist dann der Honey Don't.
Ja, nee. Gut, also, gebe ich dir.
Ich mochte den, das ist eine ganz leichte Kost, der bleibt auch nicht im Kopf, also den hast du auch nach einer Woche wieder vergessen. Aber für das, was er sein will, wie du ja auch immer so gerne sagst, ist das ein schönes, kleines, feines Ding.
Ja, das spricht mich auch absolut an. Und ich habe gerade festgestellt, als ich den Trailer nochmal angeklickt habe, dass das Video in der Mitte losgegangen ist. Das heißt, ich habe den schon mal angefangen zu gucken, den Trailer. Also
der Verlauf ist verräterisch.
Ich glaube, wegen Steve Buscemi habe ich da drauf geklickt. Und habe jetzt festgestellt, dass ja die besagte Freundin Susie ja Britt Lohr ist, ja. Die wir ja als Helly R. kennen aus Severance. Und den Keen, den John Magaro,
ja, den
habe ich auch schon in etlichen Sachen gesehen. Also der kommt mir sehr bekannt vor.
Ja.
Ja, ja.
Oh, dann investier mal 4,99 oder warte einfach noch 2 Monate, was auch immer du da besser findest für dich.
Ja. Mehr als 4,99 habe ich investiert.
Ja.
In einen Kinobesuch.
Das war abzusehen. Also Klamottenberg läuft natürlich sofort ins Kino, wenn da steht Prada. Wir zeigen euch eine neue Tüte. Dann ist der Berg dabei.
Ja, sicher. Der Teufel trägt Prada 2. Ja. Aber auch, weil der erste Teil ein absoluter Lieblingsfilm von meinem Papa ist. Und wir dann einfach gesagt haben, ach komm, dann gehen wir ins Kino, wenn der rauskommt. Und das haben wir auch gemacht. Und wir also mit meinem Papa zusammen im Kino und haben den geguckt. Und ich sage einfach so summa summarum insgesamt, dieser Film tut absolut niemandem weh und der ist unterhaltsam gewesen. Das ist sicherlich kein Meisterwerk, ist der erste auch nicht, aber der macht einfach Spaß. Und ich glaube, das war was jemanden am ersten Teil stören könnte, also gerade auch Sandro, der hat ja, als er bei mir war, haben wir den ja zusammen geguckt, den ersten, den hat er ja niemals gesehen gehabt. Und da haben ihn schon diese Beziehungskiste zwischen ihr und ihrem Freund und so dieses irgendwie leicht 90er anmutende Girly-Zeug und so, das hat ihn ja alles genervt. Mhm. Kann ich auch verstehen. Das finde ich ist hier alles nicht. Und das, was da ist, hat wirklich kaum Gewicht. Also so wenig, dass man es weglassen könnte. Das ist auch so ein bisschen meine Kritik, aber da komme ich später zu. Wir kriegen einfach die Geschichte, die wir vor 20 Jahren hatten, weitererzählt. Ne? Am Ende von Teufel trägt Prada 1 ist ja die von Anne Hathaway gespielte Andy Sachs. Die geht ja wieder weg von der Zeitschrift Runway und will Journalistin werden. Und ist jetzt mittlerweile auch Journalistin gewesen, auf der ganzen Welt Reportagen gemacht und sowas. Und wir sehen auch am Anfang, wie sie mit ihrer Redaktion, sie und auch andere aus der Redaktion einen Preis kriegen. Aber während sie bei der Verleihung sitzen, kriegen sie eine Nachricht, dass alle gefeuert sind, weil der Verlag irgendwie verkauft wird. Und ja, Und es geht so ein bisschen an, ja, diese Kritik hier, so Journalismus wird tot gemacht und es geht nur um Unterhaltung und so, das ist ein bisschen alles mit drin, braucht aber kein Mensch. Es geht ja prinzipiell darum, dass die dann jetzt natürlich irgendwie ohne was dasteht und ein bisschen guckt, wie sie jetzt über die Runden kommt. Gleichzeitig gibt's bei Runway einen großen Skandal, weil irgendein Kleidungshersteller, mit dem da zusammengearbeitet wird, nicht überprüft hat. Und da gibt es einen Riesenskandal mit Menschenrechten und weiß ich nicht was alles. Kurzum, Runway ist ein bisschen auf der Kippe. Die große Beförderung von Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep, steht auch auf der Kippe. Und um das Image aufzupolieren, ja, soll jetzt Anne Hathaway als Head of Content quasi geholt werden, um die Reputation, Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Zeitschrift und die Institution Runway wiederherzustellen. Das ist so die Story. Das heißt, die kommen alle wieder zusammen. Es ist ja nur der Vorwand, dass die Truppe wieder am Start ist zusammen. Zur Truppe gehört natürlich Nigel Kipling, gespielt vom wunderbaren Stanley Tucci, und man kann halt sagen, alle lieben den, und das ist absolut richtig. Ich liebe ihn auch und er ist einfach super. Die treffen dann im Verlauf auch wieder auf die alte Mitstreiterin, gespielt von Emily Blunt. Wir haben eine kleine Nebenrolle von Justin Theroux, der einen absoluten Tech-Millionär-Volltrottel spielt, was auch sehr erfrischend ist. Wir haben eine kleine Nebenrolle Lucy Liu als so eine Philanthropin, die so Haufen Kohle hat und jetzt irgendwie investieren will. Also hier in diesem Film ist so ganz viel, ja, You Go Girl Zeug mit drinne und sowas. Das wirkt etwas aufgesetzt. Ich verstehe aber, wo sie damit hinwollen. Das ist okay. Und unser lieber Freund Kenneth Branagh ist dabei. Der darf jetzt nämlich den Ehemann spielen, endlich in einer glücklichen Ehe mit Meryl Streep. Der macht auch einen guten Job, fand ich. Also mir hat es alles Spaß gemacht, die zu sehen. Ich finde, der Humor hat immer noch guten Biss. Es gibt schöne, bissige Kommentare von Meryl Streep, die einfach die Rolle, glaube ich, sehr gerne mag. Da dieses taffe Miststück zu spielen, ich glaube, das liegt ihr ganz gut. Das macht sie auch hier wieder ganz gut. Es ist temporeich, also es geht wirklich nie, es gibt keine Längen, es geht immer zack, 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 zack durch, die Story. Es gibt auch so hier und da so kleine Intrigen, wo man so ein bisschen mitraten kann, wer wen im Verlauf des Films so in die Pfanne hauen wird. Das fand ich spannend, habe ich auch so mitgeraten und Kram, das fand ich nicht schlecht. Also ich hatte viel Spaß mit dem Film. Er tut keinem weh. Sandro kann ich jetzt auch noch abholen, indem ich ja dann nochmal betone, Lady Gaga hat einen Gastauftritt und darf was singen in diesem Film.
Okay.
Von daher ist das ein absolut okayer Film. Wenn man den ersten mochte, wird man den ja auch mögen und damit eine gute Zeit haben. Der wird sicherlich nicht den Preis für irgendwas besonders Tolles gewinnen, und der ist auch jetzt nicht besonders intelligent und relevant oder irgendwas. Auch wenn er das so manchmal so ein bisschen sein will. Aber das interessiert am Ende keinen, wenn du damit eine gute Zeit hast. Und das hat man.
Ja, also ist keiner, der bei mir stattfinden wird. Ich habe den ersten, glaube ich, damals mal gesehen, vor X, als der dann rausgekommen ist. Aber das ist so eine Welt, die mich nicht interessiert. Es war nicht lustig genug, um als Komödie für sich selber zu stehen. Ich finde, die Sachen, über das man da lachen kann, ist halt, eigentlich bleibt einem das Lachen im Halse, weil diese gesamte, ich möchte die alle in Gulli werfen und drauf kacken. Also ich finde die alle doof. Jeder, der irgendwas in dieser High-Society-Modewelt macht, ist mir einfach zuwider, weil es zu nichts führt, außer zu, wir geben wahnsinnig viel Geld aus für absoluten Quatsch und sind total dröge Personen. Ansonsten war mir aber auch klar, dass das für die Leute gemacht ist, die den ersten mögen. Die haben lange gewartet, ja, haben einen zweiten gekriegt, ohne zu wissen, dass sie das je wollten. Ich glaube, der macht sich auch ganz gut an den Kinokassen insofern.
Ja, also mit verhältnismäßig wenig Budget, ne, irgendwie, man kriegt Zahlen genannt zwischen 40 und 100 Millionen Produktionsbudget, und mittlerweile steht er, glaube ich, bei 400 Millionen oder sowas knapp, nicht ganz, aber
ja, und hier greift ja auch so ein bisschen das die ganzen Fliegen können sie nicht irren, Leute fresst Scheiße Effekt. Das spricht sich schnell rum, dann gehen die Leute hin, da wissen sie, das wird nicht zu schwer, du nimmst nichts mit nach Hause, und wenn du schon, und ich habe letztens mal ein paar Bilder gesehen, was Kino in den Staaten zum Teil kostet, da wird einem ja schwindelig. Also wenn ich maul hier schon manchmal rum, wenn ich trotz meiner Infinity-Card irgendwie noch 2 Euro draufzahlen muss wegen Überlänge, aber die starten dabei 25 und mehr Dollar, dann will man auch eine gute Zeit haben, und ich glaube, die meisten haben das damit. Das ist auch total fein.
Ja. Na klar. Und du kriegst halt diese Locations, diese Kleider natürlich und die Mode und so. Das kriegst du halt alles schön Hochglanz präsentiert. Das macht einfach genau das, was es dann will an der Stelle. Also du, das kann man machen. Absolut. Ja.
Kann man machen, so wie mein jetzt. Auch wieder ein kleines Ding, das mich 4,99 gekostet hat. Ja, ich war in spendabler Laune. Für den hat sich nämlich meine Sofabegleitung interessiert und dann haben wir den geguckt. Der Film heißt My Dead Friend Zoe und wie es der Titel schon verrät, aber nur in Teilen, geht es hier um eine Frau, die nach ihrem Einsatz im Afghanistan-Krieg zurückkommt, sich natürlich erstmal wieder versucht zu fangen, hat auch Probleme, hat ein bisschen PTSD und muss auch in eine Selbsthilfegruppe, hat zudem auch noch einen Großvater, der Vietnam-Veteran ist und der an Demenz erkrankt. Also ihr ganzes Leben ist Chaos und weil das nicht reicht, lebt Zoe im Grunde, lebt Merit, so heißt die Hauptperson, mit ihrer toten Freundin Zoe, denn die erscheint ihr permanent. Wir erfahren dann in Flashbacks, dass die beiden sich beim Militär kennengelernt haben, zusammen in Einsätzen waren, eben auch beim letzten Afghanistan-Einsatz maßgeblich, dass sie beste Freundinnen waren, dass sie sich versprochen haben, immer füreinander da zu sein, etc. pp. Wir erfahren, was wir nicht erfahren, ist, warum Zoe tot ist, denn das baut so ein bisschen nachher auf diesen Climax hin. Also es gibt so eine ganz klare Szene, wo wir alle, und da, ne, also wenn du den guckst, weiß ich genau, du sitzt dann da, du siehst, was da passiert auf dem Bildschirm, nämlich, dass sie sich streiten, dass sie ein Tor bewachen sollen, dass jemand sagt, seid vorsichtig, hier draußen sind Sniper und man wartet die ganze Zeit darauf und dann wird das wieder geschickt geschnitten, dann ist der Flashback wieder vorbei und du bist wieder, dann bist du wieder in einer anderen Szene und dann geht man wieder zurück und du wartest und wartest und wartest und so. Das machen sie schon sehr geschickt. Ansonsten ist das ja eigentlich so ein Service-Announcement für Leute, die im Krieg waren und darunter gelitten haben. Das ist hier quasi der Film. Der Film erzählt sehr ruhig und sehr menschlich, wie man mit Trauer umgeht, wie man mit Freundschaft umgeht und halt eben auch mit Schuld. Und statt so große dramatische Gesten zu machen, macht er das in kleinen Dialogen und in kleinen Rückblicken. Wir haben hier in kleineren Rollen Morgan, ich kann dich nicht mehr leiden, Freeman, aber wir haben auch Ed Harris, den ich sehr gut leiden kann. Die beiden Hauptcharaktere machen auch einen tollen Job. Der ist visuell und atmosphärisch, macht er genau das, was er soll. Also jeden Raum, die sind da oftmals am, ne, der Großvater hat so ein Haus am See, das ist eine schöne Idylle und dann sind da wieder die krassen Bilder aus dem Krieg und sowas. Das passt ganz gut. Ansonsten ist das trotzdem eher eine ruhige Inszenierung und was es nicht ist, und das ist vielleicht ganz wichtig, wenn ihr den Trailer seht, ist keine Komödie. Das wird einem leider verkauft, als wäre das eine Komödie. Das ist aber keine Komödie. Das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, wie jemand nämlich dann mit dieser Schuld einer vergangenen Freundschaft umgeht. Und wenn dann auch noch dein ganzes Umfeld nicht funktioniert, der Opa braucht Hilfe, will die aber nicht haben, ist auch so, dass er sagt, ich brauchte noch nie jemanden und will auch wirklich alle von sich stoßen. Und die Mutter sagt halt immer zu Merit, du musst da hingehen, du bist die Einzige, die es kannst, weil ich kann es nicht mehr. Also wenn nichts in deinem Leben so richtig ist und du dann auch noch diesen Knall hast, dass du deine tote Freundin ständig hast und du dann quasi auch auf sie reagierst, während du in einer Selbsthilfegruppe bist, das wirkt vielleicht so ein bisschen ulkig, auf dem Zettel ist es aber gar nicht. Und das muss man halt eben wissen. Das müsste ich dann schon nochmal kritisch anmerken, dass es halt eben falsch verkauft wird. Ansonsten, wenn man sich darauf aber einlässt, kriegst du wirklich einen soliden 90-Minüter, der gar nicht viel von dir will. Der will diese Geschichte erzählen. Das ist ein Erstlingswerk, soweit ich das weiß. Dafür vier tolle Schauspieler oder fünf sogar, man kennt so allerhand Leute, die da mitmachen. Eine kleine Liebesgeschichte gibt's auch, die aber auch nicht so aufgesetzt wirkt, nicht so wie man das erwartet, so jetzt kommt die Liebe und dann ist das alles schöner, sondern der hilft einfach nur dabei, nochmal so ein paar Sachen klarer zu sehen. Der wird gut gespielt von Utkarsh Ambuda, den mag ich auch ganz gerne und ja, also wenn du 5 € nochmal ausgeben willst, wie vorhin schon, dann kaufst du den hier gleich mit, weil das ist ein schöner Film. Ja.
Ja. Das wirkt herzlich. Und das ist mit so einer kleinen Besetzung ist auch cool. Ich mag das auch. Ed Harris, der interessiert sich ja auch für solche Filme. So, ich meine, damals hier auch schon der mit den Bodybuildern, ich weiß gar nicht, wie der hieß, war ja auch so ein kleiner Film. Den er, weißt du noch, hier, den mochtest du gerne. Love Lies Bleeding.
Ach, mit den Bodybuildern sagst du Love Lies Bleeding. Ich denke die ganze Zeit, was? Der war doch bei Foxcatcher nicht dabei. Was will der Mann hier von mir? Ja, okay.
Das waren also
Love Lies Bleeding würde ich jetzt nicht unter Bodybuilder-Film abhaken. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und ja, da war alleine seine Frisur. Seine Frisur ist einen eigenen Abspann wert gewesen. Großartig. Also, liebe diesen Mann. Also, ich liebe den wirklich. Ich finde den in wirklich. Ich kenne keinen Film, in dem der scheiße ist. Das ist einer von denen, die immer da sind und die immer wieder auch in größeren oder erfolgreichen Filmen mitgemacht haben, ohne der ist nicht geschwätzig, weißt du, der ist nicht so, dass du ständig von dem hörst. Hast ihn ja auch jetzt gesehen bei der Oscar-Verleihung, als seine Lebenspartnerin da einen Oscar gekriegt hat oder sowas, wie dass die beiden einfach klicken und er sich auch zurücknimmt. Aber der hat ein paar richtig, richtig geile Knallerfilme mitgemacht. Also
ja, klar. Der ist
geiler,
ein cooler
geiler Typ. Hat der eigentlich einen Oscar? Der hat keinen Oscar, ne?
Nee.
Der hat gar nichts, ne?
Hat er schon ein Lebenswerk? Nee, hat er auch nicht.
Nee, keine Auszeichnung. Und dafür, also wirklich, also hat ja nur wirklich bei vielen großen und tollen Sachen mitgemacht. Aber gut, das soll ja gar nicht um ihn gehen, obwohl das kann auch nicht schaden, wenn man mal über.
Ja, das kann nicht schaden. Ich gucke gerade hier einige Golden Globe und Oscar-Nominierungen hat er auf jeden Fall gehabt, aber eben nie bekommen. Ne?
Nee.
Nominierung.
Wenn ihr so ein paar Namen anguckt.
Beautiful Mind und The Hours, Truman Show, Nixon, Apollo 13.
Genau, alles große Filme. Ja. Ich mochte ihn sehr, sehr gerne in der Stephen King-Verfilmung Needful Things in einer kleinen Stadt.
Da gibt's ja, ich weiß, der ist beliebt. Ich mochte den nicht so wahnsinnig gerne. Ich fand ihn okay. Aber ich
du hast wahrscheinlich die kurze Fassung gesehen.
Ja, ja.
Das kann sein. Es gibt noch eine lange und die erklärt es besser. Aber ja, Apollo 13, Nixon, alles große. The Rock war auch geil.
Ja, History of Violence hat auch eine kleine Rolle, stimmt, ja. Erinnere mich.
Ja.
Doch.
Viele Sachen, die man auch mehrfach schon gesehen hat. Aber gut, lieber Ed Harris reden, als über das, womit du jetzt kommst.
Ja, das ist ein bisschen Resterampe, ne? Wir sind heute schon so ein bisschen im Sommerübergangsmodus. Ne?
Ja, das muss man ja auch mal sagen. Wir kratzen hier natürlich, und das merkt ihr schon. Also wir kratzen hier auch so ein bisschen am Bodensatz rum. Der Mocker ist gekocht. Das, was unten drin ist, das ist das, was wir euch so ein bisschen präsentieren. Nicht, weil wir die Filme jetzt schlecht machen wollen, über die wir selber reden, aber es passiert ja gerade gar nichts. Und bis dann richtig mal was passiert, wo dann auch alle vier wieder wie wild ins Kino flitzen, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen.
Das ist ein Grund. Und dann, ich meine, man kann ja nicht immer nur Knallerfolgen abliefern. Und ich glaube, also ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, der würde sich auch anhören, wenn wir einfach nur darüber reden, wie wir ein Moped auseinanderschrauben und wieder zusammenbauen. Also das kann man ja alles machen. Mhm. So, demzufolge nur ein kleiner antiklimaktischer Schlussfilm heute. Und zwar ist das Now You See Me 3, Now You Don't. Wer die Reihe kennt, der weiß auch dann, was du hier kriegst. Also das ist immer schon eine Reihe gewesen, die sich auf die Fahne geschrieben hat, so ein bisschen Zaubertricks einfach irgendwie cool in filmischer Darstellung zu bringen. Hat wieder alle Schauspieler mit am Start. Ne? Wir haben hier Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher und andere, die da hier mitspielen. Morgan Freeman kommt auch mal, den du hier gerade schon mal hattest, mit um die Ecke gelaufen. Mark Ruffalo ist auch mal kurz und sagt Hallo. Also wir haben immer diese Truppenteile dabei. Das wird sicherlich auch nicht der letzte dieser Reihe gewesen sein. Wir hatten ja auch schon damals auch im zweiten Teil, glaube ich, war es ja mal Daniel Radcliffe, fand ich auch ganz witzig. Das sind Filme, das sind Rummel. Du gehst da hin, du hast halt eine ganz coole Zeit, du wirst halt mit der Brechstange entertained und dann gehst du wieder und dann ist das auch in Ordnung. Und so ist es ein bisschen auch in Teil 3. Ne? Du hast halt eine sehr, sehr, sehr konstruierte Handlung, wie in allen dieser Filme. Mhm. Die Truppe wird wieder zusammengestellt, es muss wieder irgendein großer Haste abgefahren werden, es werden Pläne geschmiedet, es wird sich gegenseitig hintergangen und übers Ohr gehauen und es gibt übermächtige Gegner und es gibt ganz viele Zaubershows und ganz viel Schein und Sein. Das sind die absolut typischen Trademarks, die du kriegst und die kriegst du auch hier. Also, das ist ein Film, weiß ich nicht, ich fand ihn gut, also dafür fand ich ihn gut, ich fand ihn unterhaltsam, der wird keine Welten verändern, der ist nicht
wirklich, ich fand den grauenvoll. Wir haben, glaube ich, zweimal ausgemacht und verschoben und dann wieder angefangen. Wir haben es auch nicht geschafft. Wir hatten natürlich vor, dann guckst du nochmal das Paket. Na, du, ne, naiv wie ich bin, dachte ich, das wird der letzte sein, weil diese Kacke guckt keiner und dann wird es kein Erfolg und siehe da, es ist ein Erfolg und der nächste ist in Planung. Das ist so einer der Filme, die gleichzeitig eben laut, hektisch und dabei dann vollkommen egal sind. Das meinst du ja auch mit Rummel. Mir kriegst du halt 2 Stunden lang ständig Spielkarten in Zeitlupe in die Fresse gehauen, was mich bei den anderen Filmen schon genervt hat. Die haben wir auch nicht nochmal geschafft zu gucken. Dann sind wir gleich in den dritten gegangen. Ayla Fischer ist zurück, die war ja im zweiten nicht dabei. Der Film springt von Twist zu Twist wie so ein schlecht erzogenes Kind auf einen Energy-Drink. Es gibt einen Masterplan, den kannst du dir so aus der Nase ziehen. Das ist nichts, was die hier machen. Macht Sinn. Die Figuren quatschen die ganze Zeit, als hätten die. Also, weißt du, kennst bestimmt doch auch von Instagram diese Videos, wie sich 2 Chatbots miteinander unterhalten, weil sie nicht wissen, dass sie Chatbots sind. Das ist das hier. Also jeder Dialog ist Chatbot. Mit Chatbot. Nicht Chatbot versus Mensch, sondern wirklich, lass mal die beiden und dann geben wir denen vorher so ein paar Keywords und das, was die dann rauspupsen, das nehmen wir als echten Dialog.
Aber es war auch noch nie mehr als das. Das nee, muss man jetzt auch mal zugeben.
Du, das gebe ich total zu. Und ich war beim ersten, war ich auf jeden Fall deutlich besser gestimmt, weil der erste war, das ist halt ja oft das Thema. Der erste Film war für das, was er machen wollte, neu. Und dann findet man den gut. Beim zweiten, was zu erwarten ist, wenn etwas sehr erfolgreich wird, muss man gucken, wie setzen wir dem einen drauf. Da hast du schon gemerkt, oh, das Gefälle geht aber ganz schön komisch, weil da hat ja gar nichts mehr Sinn gemacht. Also es gibt im zweiten Teil ja exakt null Logik.
Nee, das, und damit das suchst du hier vergeblich.
Genau, und da bin ich ja komplett bei dir in diesem Dauergewitter aus Schneiden, Neonlicht und eben Spielkarten, die dir in die Fresse gehauen werden. Das machen sie sehr konsequent weiter. Auch der hier macht überhaupt keinen Sinn. Und ich finde halt, was mich an diesem hier mehr stört als... Also erstmal, ich bin älter geworden, ich bin schlauer geworden, ich gucke nicht mehr jeden Dreck. Und das Ding ist mir hier viel zu selbstverliebt. Aber das ist auch einfach, das werde ich wahrscheinlich dieses Jahr einfach viel öfter sagen, als ich mir vorher klar war, dass das so kommen wird. Die sind einfach nicht mehr für mich gemacht. Also diese ganze Art von Film, die sind nicht für mich gemacht. Die gehen mir einfach nur noch auf den Zeiger. Das ist so ein Ramschladen von, wir zeigen euch noch mal ein bisschen was in Tüdelüt und dann den noch da reintun und den noch da reintun. Die verkaufen sich meiner Meinung nach ja alle nicht besonders gut. Schauspielerisch ist das wirklich unterste Schublade, wenn man das, was Ayla Fischer da macht, überhaupt Schauspielern nennen will. Auch Jesse Eisenberg ist einfach, der hat eine Rolle in seinem Leben gehabt und die spielt er seitdem. Und Jesse, also eigentlich ist der Jesse Eisenberg, der heißt in den Filmen nur anders. Also, weißt du, der ist immer gleich. Ich sehe da keine Nuance mehr. Ich mag Dominik Sessa eigentlich, weil was kriegen wir hier? Natürlich eigentlich ja die Stabübergabe. Staffelstab muss übergeben werden. Da müssen jüngere Leute rein, sonst verlieren wir das alte Publikum. Wer will heutzutage noch Woody Harrelson sehen? Kein Mensch. So. Deswegen kommen hier die jungen, frechen, frischen Gesichter. Die sind auch alle scheiße. Gehen mir alle auf den Zeiger. Also, ja. Für mich ist also das nichts.
Ich weiß, was du meinst. Das ist kein Film, der in irgendeiner Art und Weise widerspiegelt, warum wir Filme gerne gucken. Mhm. Da gebe ich dir recht. Aber es ist halt wirklich absolute irgendwie Entertainment seelenlos irgendwas.
Im Grunde ist das dasselbe, wie wir ertappen uns ständig dabei, dass wir nicht aufhören können zu scrollen. Wir gucken bei YouTube eine Milliarde Shorts, ohne irgendwas zu gucken. Das ist der Film dazu. Der ist dafür gemacht, weil die Story macht ja sowieso keinen Sinn, also brauchst du der auch nicht folgen und die musst du ja halt auch keiner andauernd erklären, weil die wissen ja selber nicht, was sie da machen. Und insofern ist das ja dann fein. Es knallt, es blitzt, es donnert. Ich würde für so einen Dreck auf jeden Fall nicht ins Kino gehen. Also war, ne, wenn er umsonst ist, ist das immer noch fein, wenn man dabei Essen guckt oder seine Schuhe putzt oder was weiß ich. Aber ja, ich glaube, das ist für Liebhaber ist das nix. Und ich möchte dieses Jahr einfach andere Filme sehen. Ich möchte da irgendwie gucken, weiß ich nicht, so Mediasabbat. Weißt du, lieber gute Sachen gucken und nicht so also Schrott.
Ist halt schwierig. Ne? Ist die Anzahl der Filme, die dich jetzt noch wirklich auf dieser Ebene, warum du eigentlich Filme gern hast, treffen und das bedienen, das ist mittlerweile wenig geworden, klar.
Das vieles wird immer schwieriger. Ja.
Vieles bietet sich halt an. Es sind, klar, Filme sind auch schweineteuer. Da gibt's Geldgeber, die wollen natürlich auch immer das bedienen, was den Massen so gefällt. Und so. Das ist das alte Dilemma in der Kunst immer schon.
Das, ja, aber das war auch so der Grund, deswegen haben wir eben zum Beispiel Paula und ich ja auch dann diese beiden kleineren Filme gesucht. Und wir haben noch eine ganze andere Handvoll kleinerer Filme gesehen, die eben nirgends eine große Rolle spielen, die kein Riesenbudget hatten oder Riesenerfolge waren, sondern die empfohlen werden von Leuten, die sagen, wenn ihr was gucken wollt, was euch auch vielleicht nochmal im positiven Sinne anfasst und euch nicht gleich lässt und nicht gleich sofort wieder verschwunden ist aus dem Kopf. Ich glaube, da kommen dieses Jahr noch so ein paar. Also ich hoffe, dass der neue Film von David Lowery natürlich sowas wird. Ich traue das auch dem Steven Spielberg natürlich zu. Also da habe ich große, große Hoffnung, dass er uns einfach mal wieder einen richtig tollen Film gibt, für den man ins Kino gehen will. Später im Jahr. Das hier ist es halt eben nicht.
Nee. Ja. Aber es ist auch, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, die ganzen letzten Filme, die ich wirklich richtig gut fand und die mich, die, wo ich immer so hinterher gesagt habe, dafür liebe ich Filme. Das waren alles, die deutlich unter 100 Millionen Budget hatten, deutlich.
Ja. Ja. Verstehe ich. Also das ist auch so. Und leider dann halt eben oftmals tatsächlich auch keine großen Erfolge sind und dass sich über die Jahre dann vielleicht so eine Fangemeinde zusammenspielen. Ne? Aber wir brauchen diese Massenfilme ja auch alle und ich glaube halt nur, es gibt gute Massenfilme, die man lieber guckt, also siehe so ein Maverick oder so ein F1 meinetwegen sogar noch und dann gibt's das hier. Und ich mag aber auch Zauberern. Vielleicht liegt es auch daran. Also, weißt du, wenn es irgendwann Ding noch macht, die Ehrlich Brothers stehen vor der Tür oder so, da wäre ich der Erste, der sagt, Zeugen Jehovas, Wiedersehen, geht weg.
Du, da könntest du theoretisch einen Fehler machen, weil ich hatte auch immer gedacht, es gibt nichts Lächerlicheres, als wenn ich durch die Stadt gehe und diese Ehrlich Brothers Plakate sehe. Aber ich habe bei einer Fernsehshow gesehen über längere Zeit bei Schlag den Star. Es sind wirklich sympathische, coole Leute.
Gut, dann lade ich das ein aus dem Browser, aber gezaubert wird nicht.
Ja, nee, das nicht. Aber sind wirklich angenehme, auf dem Boden gebliebene, tolle, nette, sympathische Dudes.
Ich will die auch persönlich gar nicht dissen. Also falls ihr beide zuhört, ne, das war kein Diss gegen euch persönlich, sondern einfach gegen eure Zunft. Ich finde Zaubern doof. Und ich habe mal Penn & Teller live gesehen in Vegas. Also, da habe ich sogar Geld für ausgegeben, fürs Zaubern. Aber gut, ich lasse mich lieber bezaubern.
Ah, von mir. Das ist Das kann ich dir bieten, das mache ich.
Ja, wir sind wir sind kurz und knackig. Der Berg ist müde, der Mo muss ins Kino.
Sieht man mir das wirklich so an?
Man sieht dir das an, du hast viel gearbeitet und du sollst dich jetzt noch, du wirst noch ein bisschen was machen müssen, weil du willst ja dann auch in Urlaub. Das heißt, du hast einen ähnlichen Berg wahrscheinlich noch abzuarbeiten wie ich morgen und übermorgen.
Sisi.
Ja. Ja,
Sisi, Senior.
Wir hören uns dann irgendwann Ende Mai wieder. Dann sind wir mal gespannt, ob du überhaupt Ende Mai irgendwas zutragen kannst. Aber wenn du die ganze Zeit im Urlaub Oliven in dich reinwirfst.
Ja, aber doch, du, wenn man den ganzen Tag was erlebt und so am Strand und die Sonne und die macht ja auch müde und träge abends, so, da guckt man doch auch was auf der Couch.
Ja. Gut.
Ich gehe davon aus. Ja, war es auf jeden Fall. Dann macht's mal gut, ihr Lieben da draußen. Ich glaube, die nächste Folge präsentiert euch der Sandro. Da gucken wir mal, was da so Schönes draus wird. Und dann bleibt da einfach schön dabei. Und wir freuen uns immer wieder und sagen Tschüss, Ciao und Goodbye.
Bleibt spoilerfrei. Tschüss.
Macht's mal hübsch und immer schön sauber bleiben.
Nackig.
Da wird's nichts mit dem sauber bleiben. Nackig.